Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Kaum macht man mal ein paar Wochen Pause, die nicht zwischen zwei Saisons liegen, passiert ganz viel, sodass ein vollständiges Aufarbeiten gar nicht möglich ist. Fakt ist, die Dynamo-Welt ist nicht die angenehmste zurzeit. Es gibt einen neuen Aufsichtsrat, es wird einen neuen Geschäftsführer Sport geben. Der darf sich auf schwierige Zeiten einstellen. Nach den siegreichen Partien gegen Bochum und Düsseldorf hatten alle gehofft, dass nun die Aufholjagd beginnt. Spätestens nach dem sportlichen Offenbarungseid gegen Braunschweig hat sich nun aber in allen Bereichen unsere Sportgemeinschaft, dem Trainerteam, bei den Funktionären und auch bei den Fans die Erkenntnis durchgesetzt, dass der Kader so nicht für die zweite Liga ausreichend ist. In Bestbesetzung ist sicherlich ein Mithalten in der Liga möglich. Ausfälle können aber nicht kompensiert werden. Da diese aber in jeder Saison vorkommen, sehen wir nun alle die Winterpause herbei. Und mit ihr kommen hoffentlich Verstärkungen für die Mannschaft. Aber es hilft ja nichts. Am Sonnabend wird nochmal an die Ostsee gedüst. Danach wünschen wir euch und uns schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Bis dahin haben wir noch ein Interview für euch. Rechtsanwältin Linda Röttig von der Schwarz-Gelben Hilfe und dem Dachverband der Fanhilfen hat uns ausführlich erklärt, warum, weshalb, wozu, für wen und wogegen die Innenministerkonferenz 2024 und 2025 tagte, wer alles beteiligt war und ob die Fanproteste gegen die geplanten Beschlüsse Erfolg hatten und was in Zukunft zu erwarten ist. Hier ist nun die 207. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Sechzehnter Spieltag, Freitag, 12. Dezember, 18.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig. Würden die Dynamo-Fans den zweiten Heimsieg in Folge feiern können? War die Niederlage auf dem Betzenberg in der Vorwoche ein Ausrutscher, den im Rudolf-Harbig-Stadion alle gemeinsam begradigen würden? Optimistisch gingen alle ins Stadion. Wichtigster Punkt war sicher zunächst die Enthüllung des großen Ralf-Minge-Bildes als Ehrenspielführer. Der freute sich auf dem Rasen, sichtlich bewegt, betonte dann aber schnell, dass es heute Wichtigeres gäbe, nämlich ein Punktspiel. Korrekt. Der gut gefüllte Gästeblock leuchtete durch viele Bengalos und erwärmte kurz das Fanherz, aber dann setzte doch die Realität ein. Das war ein Spiel zum Weggucken und Weghören. Aus einer Halbzeit voller Fehlabspiele unserer Mannschaft resultierten zwei dumme Gegentore. Die Stimmung im Rund war im Keller und das gaben die meisten auch deutlich kund. Die deutlich bessere zweite Halbzeit ließ die Stimmung wieder ins Positive kippen. Euphorisch sahen alle mindestens einen Punkt, aber eigentlich den Heimsieg vor Augen. Am Ende dann Ernüchterung. Es hatte wieder nicht gereicht. Klar, die Mannschaft hätte mit einem Sieg zumindest bis Weihnachten für eine erträglichere Aussicht auf die Restsaison sorgen können. Wieder einmal standen Verletzungspech und diverse Infekte im Team einer schlagkräftigeren Aufstellung im Weg. Die Wichtigkeit von Niklas Hauptmann unterstrich dieses selbst erst mit seiner Abwesenheit in Halbzeit 1 und dann mit seiner couragierten Leistung in Halbzeit 2. Die wie so oft vermisste Robustheit im Bereich Abwehr ließ zu viele Bälle ungeklärt in den eigenen Strafraum und bot damit Braunschweig unglaublich viele Einschussmöglichkeiten, die sie glücklicherweise selbst versemmelten oder von Tim Schreiber pariert werden konnten. Drei davon fanden aber doch den Weg ins Tor. Dass daran ausgerechnet die Ex-Dynamos Christian Conte und Kevin Ehlers beteiligt waren, lässt uns nur müde mit den Schultern zucken. Dieser Abend war ein gebrauchter und das Wochenende wurde danach nur durch die Kerzen am Baum erhellt.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind.
Bevor wir uns in unsere Pause verabschiedet hatten, gab es fanpolitisch ein großes Thema. Die Innenministerkonferenz und die geplanten Verschärfungen für den Besuch eines Fußballspiels und verschärfte Sicherheitsmaßnahmen und schnellere Sanktionen. Während die Politiker behaupteten, dass es ihnen um die Sicherheit der Fußballfans ginge, sprachen aktive Fußballfans, aber auch Sozialarbeiter, Journalisten und Bürgerrechtler von den Gefahren, die von den Plänen für die Fankultur, wie wir sie heute kennen, ausgeht. Es gab eine Menge Proteste, viele Berichterstattungen, eine große Demo von Fußballfans in Leipzig und am Ende beschloss die Innenministerkonferenz einige Punkte in abgeschwächter Form. Die hätte sicher anders ausgesehen, hätte es nicht im Vorfeld Kampagnen und Proteste gegeben. Eine komplexe Gemengelage, die wir besser verstehen möchten. Und wer wäre dafür besser geeignet als Rechtsanwältin Linda Röttich vom Dachverband der Fanhilfen und der Schwarz-Gelben Hilfe? Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo.
Ja, hallo Anne. Schön, dass ich hier sein kann.
Gefühlt gab es ja mittlerweile immer Proteste in den letzten Jahren, wenn nicht auf Bundesebene, dann bezogen auf den Umgang bei Fußballspielen. Wir wollen gerne kurz mit dir die Timeline nachvollziehen, um besser zu verstehen, was gerade passiert, wer dabei ist und worum es überhaupt geht. Also lass uns kurz auf die Historie schauen. Innenministerkonferenz 2024, was ist damals passiert?
Genau, also wir gehen zurück in das Jahr 2024. Im Oktober fand ein Gespräch statt und hier nahmen Vertreter der Innenministerkonferenz, der Sportministerkonferenz sowie des Bundesinnenministeriums, des DFB und der DFL teil. Also eine ziemlich große Runde. Und dort wurde sich dann unter dem Deckmantel Gewaltprävention und Erhöhung der Sicherheit in deutschen Stadien eben auf verschiedene Maßnahmen geeinigt. Am 6.12.2024 beschloss dann die Innenministerkonferenz die Umsetzung dieser Maßnahmen eben zulasten von Fußballfans. Und diese Beschlussfassung der IMK, also Innenministerkonferenz, sah dann vor, dass die vereinbarten Maßnahmen im weiteren Verlauf näher auszuarbeiten sind. Also es blieb noch ziemlich vage, man wusste grob, in welche Richtung es geht. Das zeigt auch dann schon die Pressekonferenz zu dem Gespräch im Oktober 2024. Also man braucht ja in Deutschland, ne, brauchen wir immer einen Arbeitskreis oder einen organisatorischen Rahmen und das wurde dann auch geschaffen, die sogenannte Bund-Länder-offene Arbeitsgruppe. Ich sage dazu immer BLOAG, weil so wird es auch immer abgekürzt. Und diese BLOAG wiederum, die besteht aus Akteuren der Politik, des DFB, der DFL, der Polizei und der KOS, also der Koordinierungsstelle der Fanprojekte. Die BLOAG hat dann wiederum drei Unterarbeitsgruppen. Die erste ist die Zentrale Stadionverbotskommission, die zweite ist die Stadionsicherheit und die dritte ist sind die Stadionallianzen und Prävention. Also ergibt sich ja schon aus diesen Unterarbeitsgruppen, um was es hier eigentlich geht. Ja, man will an den Stadionverbotsrichtlinien irgendwas ändern, was wahrscheinlich nicht zum Vorteil ist für die Fußballfans. Man will bei der Stadionsicherheit irgendwelche Maßnahmen einführen und eben dann in Richtung Stadionallianzen da ja irgendwas installieren. Und so kam dann eben dieser ganze Stein ins Rollen.
Das ist dann trotzdem erstmal für ein paar Monate, würde ich sagen, also so meine Einschätzung von außen relativ ruhig geblieben. Was ist da in der Zwischenzeit passiert und gab es da irgendwelche Möglichkeiten, auf dem Laufenden zu bleiben? Oder war das wirklich erstmal wie so eine Blackbox?
Also diese Treffen, die dann im Rahmen der PLOAG stattgefunden haben, das war wirklich im stillen Kämmerlein. Also da ist nichts nach außen gedrungen, es wurde nichts veröffentlicht. Man wusste überhaupt nicht, was da hinter verschlossenen Türen überhaupt passiert. Später kam dann heraus, dass DFL und DFB immer nur so mit ein bis zwei Personen damit am Tisch gesessen haben. Die haben aber sehr lange den Mund gehalten, haben geschwiegen. Also haben sich nicht wirklich für die Interessen, ja, letztlich der Vereine und der Fußballfans eben eingesetzt. Und genauso eben die KOS, also die Koordinierungsstelle der Fanprojekte, die haben auch monatelang einfach gar nichts gesagt, haben sich da eher so wie so ein, ja, wie so ein stiller Zuhörer gesehen, also haben da auch für die Fans gar nichts beigetragen. Und erst auf unsere Nachfrage hin haben sie dann mal ihr Schweigen gebrochen und bis dahin wurden auch die einzelnen Fanprojekte auch gar nicht informiert. Also aus unserer Sicht hat die KOS hier komplett versagt. Aber genauso auch DFL und DFB. Ja, man könnte es jetzt hart ausdrücken, dass sie sich mitschuldig gemacht haben. Wir konnten dann nur versuchen, irgendwie an Informationen zu gelangen. Und man fischte eben durch dieses permanente Schweigen im Trüben. Ja, so kann man es sagen.
Mitte Oktober ist dann bekannt geworden, wie die aktuellen Pläne vor der Innenministerkonferenz aussehen. Was wurde da bekannt?
Also dieser gesamte Arbeitsprozess, wie ich es ja gerade schon gesagt habe, der PLOAG ist total intransparent. Die Beschlüsse oder die Ausarbeitung dieser Arbeitsgruppe unterliegen der Verschlusssache. Also nicht mal Bundestagsabgeordnete haben darauf Zugriff. Wir Fans dann schon gar nicht. Unsere Anfragen blieben dann auch unbeantwortet, weil man sich eben darauf berief, ja, man kann nichts herausgeben, das ist Verschlusssache. Bekannt geworden ist, dass eine zentrale Stadionverbotskommission eingerichtet werden sollte. Das heißt, man wollte die Vergabe von den Stadionverboten zentralisieren und die lokalen Strukturen, die es jetzt bei den Vereinen schon gibt, aushebeln oder eben gänzlich abschaffen. Wie gesagt, man fischte da im Trüben, so genau wusste man nicht, was jetzt die konkrete Zielstellung sein sollte. Nach unseren Informationen sollten die lokalen Strukturen komplett abgeschafft werden. Also man machte damit eigentlich deutlich, dass die lokalen Strukturen der einzelnen Vereine, dass man denen eben nicht traute, beziehungsweise dass man ihnen die Arbeit nicht vertraute. Ja, auch diese Strukturen, die ja eigentlich seit Jahren gewachsen sind und immer weiter professionalisiert wurden, dass man da das gänzlich aushebeln wollte, abschaffen wollte. Das ist natürlich am Ende auch ein Schlag ins Gesicht für die Personen, die sich da eben jahrelang einsetzen, diese lokalen Stadionverbots-Anhörungskommission, wieder so ein sperriges Wort, ja, die sich da eingesetzt haben, die sich mit den Fans auseinandergesetzt haben, die Sachverhalte intensiv geprüft haben, ehe eben zum Beispiel ein Stadionverbot ausgesprochen wurde. Also das ist wirklich aus meiner Sicht ein Schlag ins Gesicht von diesen Personen, die sich da eben einsetzen. Das schwächte sich dann alles so ein bisschen ab und dann war nur, also in Anführungsstrichen nur, noch die Rede von einer Fach- und Rechtsaufsicht mit Unterrichtungs-, Kontroll- und Weisungsbefugnis. Also diese zentrale Kommission soll sich dann trotzdem jedes Stadionverbotsverfahren auf den Tisch ziehen können und lokale Entscheidungen eben ohne weiteres angreifen können oder eben auch eine eigene Entscheidung dann treffen können. Also dieser sozialpädagogische Aspekt, der auch jetzt damit drin steckt, oder also völlig verloren gehen und die lokale Kommission würde man eigentlich zunichte machen. Und wenn ich jetzt mal weiterdenke, also was das jetzt für einen Fußballfan für Auswirkungen hat, also der hat ja überhaupt keine Rechtssicherheit, ja, der hat vielleicht eine Entscheidung von seiner lokalen Kommission vorliegen, die ist vielleicht für ihn auch positiv, dann geht das zu dieser übergeordneten Fachaufsicht, die zentral ist, die den nie anhört und hebt diese Entscheidung der lokalen Kommission zum Beispiel auf. Ja. Also angenommen, der hat kein Stadionverbot bekommen, zentrale Kommission zieht sich das auf den Tisch, nee, wir finden das nicht in Ordnung, okay, wir sprechen Stadionverbot aus. So. Also der kann sich im Prinzip auf das, was die lokale Kommission sagt, nicht verlassen. Außerdem wurde dann noch bekannt, dass personalisierte Tickets und Einsatz von KI-gestützten Gesichtsscannern, also am Einlass, Themen bei der PLOAG waren und es drohte dann quasi eine Entwicklung hin zum gläsernen Fußballfan, eben ohne Persönlichkeitsrechte. Na, und dann gab es dann noch eine Unterarbeitsgruppe, die sich mit dem Thema Stadionallianzen beschäftigte oder immer noch beschäftigt. Da soll es eigentlich bei den Stadionallianzen um einen engeren Austausch zwischen Verein, Polizei und Fanprojekten gehen am Spieltag. Das ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes, ja. Das ist ja auch völlig in Ordnung und diese Gespräche finden ja sowieso statt. Jetzt nennt man das Ganze Kurvengespräch, Sicherheitsberatung, wie auch immer. Ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Aber die Gespräche finden statt. Jetzt wollte man das irgendwie ummanteln und einen neuen Namen kreieren, also Stadionallianzen, okay, kann man ja machen. Aber die Vorstellung der PLOAG, die gehen halt weit darüber hinaus. Also nach deren Vorstellung soll da mit einer Stimme gesprochen werden und die Fanprojekte sollen zum Beispiel keine eigenen Pressemitteilungen oder Statements mehr abgeben, sondern Meldungen der Polizei 1:1 übernehmen. Also man würde sozusagen den einzelnen Akteuren wie im Fanprojekt oder auch im Fußballverein eine Meinung aufpressen und würde sozusagen die eigene Stimme dann nehmen. Und das kann halt so gar nicht akzeptiert werden.
Das würde im Prinzip konkret bedeuten, dass zum Beispiel die Auswärtsfragebögen vom Fanprojekt Dresden gar nicht mehr in der Form angefertigt und veröffentlicht werden kann, indem sich ja Fans dort darüber äußern, wie sie einen Polizeieinsatz zum Beispiel oder eine Einlasssituation wahrgenommen haben.
Beispielsweise, ja. Also so sind zumindest unsere Informationen, dass man sich das so vorstellt, ja. Dass es eine gemeinsame Erklärung geben soll und dann kein Abweichen davon. Und dann kann man sich ja vorstellen, von wem diese Meinung dann diktiert wird. Ja, das muss ja an der Polizei passen, das müsste im Fanprojekt passen, das müsste im Verein passen, aber das wird es so nicht geben. Zumindest nicht, wenn man eben eine eigene Stimme hat. Und man muss ja auch bedenken, dass die Polizei einen ganz anderen Arbeitsauftrag hat, als zum Beispiel ein Fanprojekt. Ja? Und dann ist es ja nur logisch, dass dann ein Statement anders ausfällt. Was ich da auch kritisch sehe, ist, dass es ja auch schon Falschbehauptungen von der Polizei gab, also in öffentlichen Social-Media-Posts zum Beispiel. Und da gab es auch schon Gerichtsverhandlungen, also verwaltungsgerichtliche Entscheidungen, die da dazu geführt haben, dass solche Social-Media-Posts oder solche Meldungen von der Polizei gelöscht werden mussten. Und wenn man sie dann bedenkt und wenn man dann weiterdenkt, ja, dass es jetzt vereinheitlicht werden soll, das ist ja völlig absurd.
Ende Oktober, also wir kommen so ein bisschen zurück zur Timeline. Ende Oktober gab es die neuen CIS-Zahlen. Kannst du die für uns einordnen? Weil früher sind die ja dafür rangezogen worden, zu zeigen, wie gefährlich es eingeschätzt wird, in ein Fußballstadion zu gehen.
Genau, also diese Statistik muss man natürlich immer kritisch betrachten. Ist das eine Polizeistatistik? Ist das keine neutrale Statistik? Das ist die einzige Statistik, die überhaupt in diesem Zusammenhang existiert. Wenn man das so die letzten Jahre oder die letzten Saisons eben auswertet, dann merkt man, dass es halt deutlich rückläufige Zahlen gibt. Also es wurden in der vergangenen Saison rund 22% weniger Strafverfahren durch die Polizei eingeleitet und ebenso wurden auch 17% weniger Personen verletzt im Zusammenhang mit Fußballspielen. Und was ich auch wichtig finde, die Polizei musste 9% weniger Arbeitsstunden rund um die Spieltage aufwenden. Also man sieht, die Zahlen sind rückläufig, trotz steigender Zuschauerzahlen. Also die Zuschauerzahl hat sich erhöht, aber vieles ist auch zurückgegangen. Und setzt man dann die Zahlen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der ganzen Zuschauer, die halt wöchentlich die Stadien besuchen, wird halt deutlich, dass das Risiko bei einem Fußballspiel eben zum Beispiel verletzt zu werden äußerst gering ist. Wir haben über 25 Millionen Zuschauer zu verzeichnen in der letzten Saison und eine Verletztenzahl von 1107. Das sind 0,00438%. Also ich will das gar nicht beschönigen. Verletzte Personen, das ist immer schlimm und das soll auch nie irgendwie schön geredet werden. Man muss sich aber trotzdem immer so das Verhältnis angucken. Verhältnis verletzte Person zur Gesamtzuschauerzahl. Und dann ist das wirklich gering. Und das Fazit aus dieser Statistik ist für uns, die Stadien sind sicher.
Es kam ja schon so ein bisschen zur Rede, aber es gibt ja parallel im Prinzip immer Kämpfe, bestimmte Rechte durchzusetzen, bestimmte Sachen zu erreichen. Und es gibt eine Kampagne, ich würde sagen, die ist jetzt ein bisschen älter als ein Jahr, die heißt Eure Strafen zünden nicht. Und die hat im Prinzip auch Dynamo als Unterstützer, also Dynamo-Fans als Unterstützer. Und es gab nun auch einen Beschluss auf der Mitgliederversammlung im November, Kannst du uns da so ein bisschen die Entwicklung nachzeichnen und warum das vielleicht auch für uns als Dynamo-Fans wichtig ist?
Es wird schon länger die Abschaffung dieser verbandsrechtlichen Bestrafung beim Einsatz von Pyrotechnik gefordert. Und da reden wir aber jetzt nur von nicht missbräuchlich verwendeter Pyrotechnik. Das heißt also zum Beispiel, wenn Pyro bei einer Choreo zur optischen Untermalung oder als künstlerisches Mittel verwendet wird. Ja. Und die Beschlüsse auf den Mitgliederversammlungen der einzelnen Vereine dienen eben dann dazu, die Vereinsangestellten zu legitimieren, sich auch offiziell für die Abschaffung dieser Verbandsstrafen einzusetzen. Denn Aufgabe des Vorstands oder der Geschäftsführung ist ja immer, Schaden vom Verein abzuwenden. Und Verbandsstrafen sind faktisch gesehen dann finanzieller Schaden für den Verein. Genau, also das ist eben auch ein großer Punkt, dass die Verbandsstrafen ja die Vereine eben finanziell belasten. Das soll reduziert werden, denn besonders hart trifft es vor allem die Vereine in den unteren Ligen, deren finanzielle Verhältnisse sind eben nicht die des FC Bayern beispielsweise. Ja, da gibt es eben erhebliche Unterschiede. Außerdem liegt die Wahrscheinlichkeit eben, dass jemand durch Pyrotechnik verletzt wird, im Promillebereich. Und auch das zeigt wiederum die Zisch-Statistik, von der wir ja gerade gesprochen haben. Und das zeigt aber auch den verantwortungsvollen Umgang im Einsatz von Pyrotechnik. Ja, auch jeder Stadionbesucher ist ja begeistert, ja, von den aufwendigen Choreos und besonders, wenn dann eben Pyrotechnik eingesetzt wird. Aus meiner Sicht ist das schon immer so ein Highlight eines jeden Stadionbesuchs, wenn dann eben mal so eine schöne Choreo kommt und dann mit Pyrotechnik, dann werden die Handys gezückt, werden wie verrückt Fotos oder Videos gemacht, ja, weil es halt einfach übelst gut aussieht. Insofern beeinflusst ja auch Pyrotechnik die Stadionatmosphäre und das positiv. Und das müssen die Verbände auch endlich erkennen und die Strafen eben hierfür abschaffen. Es soll auch nochmal betont werden, es geht nicht um missbräuchlich eingesetzte Pyrotechnik, sondern nur um Pyrotechnik im Rahmen von Choreos, also eben gerade nicht missbräuchlich. Ich glaube, da muss man auch einen ganz großen Unterschied machen.
Könnte man auch formulieren, dass eins der Ziele vielleicht auch ist, Spaltungen zu verhindern, indem quasi die Vereine nicht mehr zwischen Fans, die auch die Attraktivität eines Vereins bestimmen, und den Verbänden und der Politik dann quasi so ein Stück zurückgenommen wird, indem man sagt und erkennt, dass die Vereine für ihre Fans da sind und dann quasi damit eine Stimme sprechen?
Ja, genau. Also du hast es eigentlich, denke ich mal, gut zusammengefasst. Ne? Wie du schon sagst, da würde einfach so ein gewisser Druck einfach rausgenommen werden. Und das ist ja wirklich schon jahrelang Thema. Wieder um zurückzukommen auf die Zisch-Statistik, die Zahlen gehen zurück, also warum soll man sich dann auch hier irgendwie mal zusammenfinden und eine Einigkeit endlich erzielen?
Im November gab es dann eine Erklärung der bundesweiten Fan-Netzwerke, die sich an die Politik gewendet haben und die haben gefordert, dass eine Versachlichung der Debatte statt Populismus stattfinden soll. Wie wichtig ist aus deiner Sicht dieser Zusammenschluss der bundesweiten Fan-Vertretungen?
Also das war ein ganz wichtiger Schritt, eben um zu zeigen, dass man mit einer Stimme spricht. Also egal, welche Interessen man als Faninitiative gezielt vertritt, am Ende ist man sich an den Kernpunkten sowieso einig. Ja, jede Initiative hat einfach einen anderen Arbeitsschwerpunkt, aber es gibt immer Überschneidungen. Und diese Überschneidung jetzt gezielt im Hinblick auf die Forderungen aus der Ministerkonferenz oder was da eben droht, aus der PLOAG und dieses Ganze, was wir jetzt versucht haben, schon aufzudröseln, um da mit einer Stimme zu sprechen, wurde das halt in einem Statement gebündelt, sodass man sagen kann, man hat hoffentlich mit diesem Statement alle Interessen von eines jeden Fußballfans irgendwie berücksichtigt. Und genauso zeigte sich das ja dann auch bei der Fandemo in Leipzig. Da zeigte man Geschlossenheit und dann eben seinen Protest gemeinsam nach außen getragen.
Da sind dann ja überwiegend aktive Fußballfans auf die Straße gegangen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen. Wie viele Leute waren da? Wie lange Zeit war da, um das zu organisieren? Und schätzt du das als Erfolg ein?
Also es waren ungefähr 20.000 Fans bei der Demo in Leipzig. Genau ist das ja immer schwer einzuschätzen, aber diese Zahl ist durchaus realistisch und es waren Fußballfans von mehr als 50 Vereinen dort vertreten. Aus unserer Sicht war das ein klarer Erfolg. Also es fehlte zwar im Vorhinein so ein bisschen Schwung in dem ganzen Thema. Zwar der Dachverband der Fanhilfe immer versucht, durch Pressemitteilung da Input zu geben und da auch eine Öffentlichkeit zu schaffen. Aber kurz vor der Demo nahm das Geschehen dann nochmal wirklich richtig Fahrt auf und die ganzen Fußballszenen organisierten sich dann innerhalb von einer Woche. Also das ist dann schon enorm, wie viele Teilnehmer dann eben dort dabei waren für diese kurze Vorbereitungszeit. Und man konnte dann eben seinen Protest auch außerhalb der Stadien kundtun. Also es gab ja schon innerhalb der Stadien dann auch diese 12 Minuten am Anfang Schweigen, Spruchbänder und so weiter. Aber dann so eine Demo zu organisieren in der kurzen Zeit ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Es gab dann noch viel Berichterstattung und dann auch in der Tagesschau. Also da hatte man schon wirklich eine mediale Aufmerksamkeit dann erzeugt. Das zeigt eben auch, dass diese Aufmerksamkeit aber auch notwendig ist, um genau diese Themen eben auch zu transportieren. Damit konnte der Druck mit Blick auf die Innenministerkonferenz, die ja dann im Dezember 2025 anstand, eben noch erhöht werden. Und somit war das Ziel erreicht. Und ich denke, vor allem für die Organisatoren war das äußerst positiv.
Genau, dann hat die eigentliche Innenministerkonferenz auch stattgefunden. Es gab vorher so ein paar Berichte darüber, wo man so vermuten konnte, dass es vielleicht doch gar nicht so schlimm kommt. Aber was ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand und was ist auf der Innenministerkonferenz von den ursprünglich an die Wand gemalten Horrorszenarien übrig geblieben?
Also es wurde versucht, den Eindruck zu vermitteln, dass die Politik sich ja auf die Fans und auf die Vereine irgendwie zubewegt. Aber der finale Beschlusstext, der dann veröffentlicht wurde, der zeigt eben deutlich, dass überhaupt keine Einsicht vorhanden ist. Also weiterhin werden die relevanten Arbeitspapiere unter Verschluss gehalten. Man hätte ja sagen können, okay, die Intransparenz, die wurde bemängelt. Wir veröffentlichen das jetzt Ganze jetzt mal und schaffen jetzt endlich diese Transparenz. Nichts ist passiert. Also das ist nach wie vor alles im Geheimen.
Also das heißt, man weiß eigentlich gar nicht genau, was beschlossen wurde.
Nee, man weiß es nicht. Man weiß nicht, was in dieser PLOAG ausgearbeitet wurde. Immer noch Intransparenz, immer noch Verschlusssache. Aber aus dem Beschluss geht schon hervor, dass die Innenministerkonferenz nicht zufrieden ist mit dem, was bisher vorgelegt wurde. Aus unserer Sicht sind die kritischen Punkte, die ich auch vorhin angesprochen hatte, nicht vom Tisch. Und die Politik hat sich auf die Fans überhaupt nicht zubewegt. Es wurde ja immer auch irgendwie davon gesprochen, dass man auch mit den Fans mal reden müsste. Das ist auch gar nicht passiert. Genau, und nach der Bekanntwerden der im Ministerkonferenzbeschlüsse haben wir dann auch eine Pressemitteilung herausgegeben und eben nochmal verdeutlicht, was wir von den Vorstellungen der Innenminister halten.
Okay, also man weiß nicht genau, was beschlossen wurde, aber solange nichts davon in reale Beschlüsse, also Gesetzestexte oder Anweisungen an die einzelnen Länder oder so resultiert, dürfte es ja eigentlich noch keinen Einfluss auf das Fanleben haben als Fußballfan. Die Frage wäre, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte oder was passiert da, damit die Überlegungen, die sich einige Leute wünschen, dann auch Realität wären?
Also in den Innenministerkonferenzbeschlüssen stand auf jeden Fall drin, dass man ja weiter daran arbeiten müsste und dass die bisherigen Vorschläge eben noch nicht ausreichen. Zu diesen Unterarbeitsgruppen, die ich ja vorhin schon benannt hatte, das zeigt uns, dass da noch weiter dran gearbeitet werden wird und das eben nicht zum Vorteil für die Fußballfans in, sag jetzt mal, reale Gesetze oder Vorhaben oder irgendwas kann das jetzt noch nicht gegossen werden. Das ist schon richtig. Aber die Beschlüsse sind ja trotzdem immer wegweisend. Und sie setzen ja auch die Vereine und die Verbände irgendwo unter Druck und hier eben auch die PLOAG, ja, dass dann noch weiter gearbeitet werden soll. Es müssten dann zum Beispiel auch die Stadionverbotsrichtlinien reformiert werden. Also das sind dann so direkte Konsequenzen. Das könnte es auch jetzt in der nahen Zukunft so passieren, dass diese Richtlinien geändert werden. Das wissen wir aber einfach nicht, ja, weil keine Transparenz hergestellt wird. Und da sind eben aber auch die Verbände und die Vereine gefragt, eben die Faninteressen wahrzunehmen und diesem Handlungsdruck standzuhalten.
Wie schätzt du die Gemengelage im Bundesland Sachsen im Speziellen ein?
Also ich denke, im Gesamtgefüge kann man da wenige Unterschiede machen. Denn unser Innenminister ist ja da auch ganz vorn mit dabei bei den ganzen Themen, die wir jetzt schon besprochen haben. In Sachsen gibt es da auch Gespräche bezüglich Stadionallianzen. Nach meinen Informationen haben aber da zum Beispiel die sächsischen Fanprojekte interveniert. Ja, denn das Veröffentlichen von diesen gemeinsamen Statements mit der Polizei, das wird durch die Fanprojekte strikt abgelehnt. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, der Aufgabencharakter der Polizei in der Fanprojekte ist derart verschieden, dass das aus Sicht der Fanprojekte auch undenkbar wäre. Unser Innenminister sprach außerdem von einem Pilotprojekt. Also das soll beinhalten, dass man bei Grünspielen, wo kaum Polizei einsetzt, also zum Beispiel nur zur Regelung des Straßenverkehrs. Aber solche Ansätze sind ja nichts Neues. Also inoffiziell wurde das vor etlichen Jahren schon mal diskutiert und da wurden schon Gespräche geführt. Also das ist jetzt keine neue Erfindung unseres sächsischen Innenministers. Weiterhin sprach er davon, dass man ja jetzt doch endlich mal die Fans in die Dialoge einbeziehen möchte. Komischerweise wird aber über ein Jahr hinter verschlossenen Türen über Fans gesprochen und über deren Angelegenheiten. Und jetzt nach der großen Protestwelle möchte man auf einmal mit den Fans sprechen. Das ist schon ja irgendwie ein bisschen komisch. Aus meiner Sicht kommt diese Einsicht, wenn sie überhaupt ernst gemeint ist, einfach viel zu spät. Was sollen wir Fans jetzt noch ausrichten? Also was gibt's denn da überhaupt jetzt noch für Spielräume? Es wurde ja längst über alles debattiert und Entscheidungen wurden getroffen. Der Weg ist klar, den man gehen möchte. Und ausgerechnet jetzt sollen sich die Fans irgendwie damit an den Tisch setzen oder an der eigenen Repression mitwirken. Also aus meiner Sicht kann das nur irgendwie den Träumen von den Innenministern stattfinden.
Es gibt parallel zu diesen ganzen Sachen einen wichtigen Akteur, nämlich die Polizei, und der Dachverband der Fanhilfen hat eine Kampagne aufgelegt, die heißt Lockout Polizei. Worum geht's? Wie ist das Feedback bisher und was sind da weitere Vorhaben?
Also die Kampagne ist nach wirklich langer und intensiver Vorbereitung im Oktober an den Start gegangen. Und Ziel ist es, die Öffentlichkeitsarbeit der Polizei kritisch zu hinterfragen. Im besten Fall kann eine gänzliche Abschaffung der Social-Media-Kanäle erreicht werden. Und Auslöser der Kampagne waren eben unter anderem Falschmeldungen der Polizei im Zusammenhang mit Fußballspielen. Da kam die ganze Idee auf, wir müssen jetzt mal irgendwas machen, das können wir uns so nicht länger gefallen lassen. Der verwaltungsrechtliche Weg ist immer sehr, sehr lang. Das heißt ja auch nicht, dass man in der ersten Instanz, die schon wirklich Jahre dauert, Recht bekommt. Dann muss man nochmal in die zweite Instanz gehen, dann bekommt man Recht oder bekommt man kein Recht. Das ist ja alles ziemlich ungewiss, aber nachdem es eben auch Erfolgserlebnisse gab, kam dann der Gedanke, dass man da eine Kampagne ins Rollen bringen möchte. Es wurden für die Kampagne eine Website eingerichtet, Social-Media-Kanäle, eine E-Mail-Adresse wurde eingerichtet und wir haben auch im Vorfeld ein Video aufgenommen, um eben das ganze Vorhaben so ein bisschen greifbarer zu machen, um verschiedene Personen oder Gruppierungen, Initiativen zu erreichen. Und die erste Resonanz war wirklich sehr positiv. Das hat sich auch an den Followerzahlen gezeigt, an den Klicks, ja, die dann eben generiert werden, aber auch im direkten persönlichen Feedback. Erste Gespräche und Interviews wurden auch schon geführt und da wurden eben die Kampagne und die Ziele nochmal vorgestellt. Also die Kampagne an sich wird eben vergangene Fehltritte aufarbeiten und diese Meldungen auch nochmal neu einordnen und somit auch die Zivilgesellschaft einfach für das Thema sensibilisieren. Im Fokus steht aber natürlich auch die aktuellen Meldungen. Also da ist die Arbeitsgruppe aber auch auf Zuarbeit angewiesen. Und es kann im Prinzip jeder mitmachen. Ja, also es kann sich jeder engagieren, der etwas irgendwie dazu beitragen möchte. In erster Linie kann sich ja jeder einbringen, der eben Falschmeldungen oder Meinungsmache der Polizei auf Social Media halt wahrnimmt. Und das kann man dann gern melden. Dazu wurde auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet und die lautet lockout-polizei@dachverband-fanhilfen.de.
Ganz schön lang, aber wir packen es in die Shownotes.
Genau, ja, wie das eben manchmal so ist. Und ja, also bei dieser E-Mail-Adresse kann man sich dann gern melden, wenn irgendwas auffällt oder wenn man sich vielleicht auch engagieren will. Genau, dann landet man dann direkt bei den Personen, die sich da in der Kampagne engagieren.
Die nächste Innenministerkonferenz wird kommen. Die sind ja immer in längeren Abständen. Kannst du uns so einen Ausblick geben oder Vermutungen, was jetzt als nächstes passieren wird und worauf vielleicht zu achten ist und was vielleicht auch Fans tun können?
Also die nächste Ministerkonferenz, die findet im Frühjahr 2026 statt, also so, gar nicht mehr so weit hin. Die PLOAG wird weiterarbeiten, also davon gehen wir einfach aus. Das lesen wir aus dem Beschluss der letzten Ministerkonferenz heraus. Was dann genau beschlossen wird, ja, das bleibt eben immer so ein bisschen offen, weil es eben so intransparent ist. Also da jetzt in die Glaskugel zu gucken, ist natürlich schwierig. Ich kann nur sagen, dass wir einfach weiter am Ball bleiben, dass wir auch weiterhin Einsicht in diese Papiere fordern, auch wenn es Verschlusssache ist. Wir werden da nie locker lassen. Wir werden auch weiterhin Gespräche mit, ja, für uns relevanten Personen führen und diese Themen auch weiter bearbeiten. Ich denke, es wird weiterhin auch viel Arbeit geben. Für uns stehen eben immer die Interessen der Fans im Vordergrund und da werden wir uns weiter einsetzen und wir werden uns auch nie klein machen lassen. Wir bleiben da weiter am Ball.
Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was aus deiner Sicht aber auch noch wichtig ist?
Also stellt sich auch immer die Frage, warum die Politik da jetzt so einen großen Druck aufbaut, warum das jetzt auch alles so relativ schnell ging. Innerhalb von einem Jahr wurde da aus einer Pressekonferenz zwischen Sportministern, Innenministern und so weiter dann die PLOAG gegründet und wurde so ein Druck aufgebaut. Und aus unserer Sicht gibt es da eine relativ einfache Erklärung. Und zwar sind das die Polizeikosten. Also es wird ein Drohszenario aufgebaut. Und die Vereine und Verbände werden dann unter Druck gesetzt. Entweder ihr setzt unsere Maßnahmen um oder wir drücken euch die Kosten für die Polizeieinsätze bei Fußballspielen aufs Auge. Muss aber bedenken, die Vereine haben ja keinerlei Mitspracherecht, wie viel Polizeibeamte eingesetzt werden und wie viel Arbeitsstunden da ins Land gehen. Ich frage mich auch immer, wozu benötige ich denn bei einem normalen Fußballspiel einen Wasserwerfer? Drohnen, Hundestaffel oder gar eine Reiterstaffel. Also da werden Kosten künstlich in die Höhe getrieben und nur die Polizei legt fest, wer was und wie viel eingesetzt wird. Und sollte es zu einer Umlegung von den Kosten kommen, müssten dann die Vereine wirklich jeden einzelnen Posten angreifen, vielleicht auch im Klageweg und die Polizei müsste sich dann auch rechtfertigen für die Wahl der Einsatzmittel.
Vielen Dank für deine Aufklärung. Wir gehen hier alle ein bisschen schlauer raus. Viel Erfolg bei eurer weiteren Arbeit und wir hoffen, dass die Entwicklungen irgendwann auch mal positiver sind.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA.
Siebzehnter Spieltag, Sonnabend, 20. Dezember, 20.30 Uhr, Holstein Kiel gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Am Vorabend des vierten Advents steht nochmal eine längere Fahrt an. Dank der verfehlten Ansetzungspolitik, bei der so ein Spiel vielleicht im Frühling Freude bringt, Sonne, Meer und Lapskaus, ist es so kurz vor Weihnachten eine Frechheit, weil es verlangt, entweder die Nacht auf der Autobahn zu verbringen oder eben den vierten Advent, weil man seine Grenzen kennt und eine Übernachtung einplant. Der letzte Sieg in Kiel ist lange her. Am 24. Oktober 2015 siegten die Schwarz-Gelben mit Toren von Justin Eilers und Marvin Stefaniak. Das nur mal so am Rande. Danach wurde in Kiel viermal gegen die Holzbeine verloren und zwar mit einem sagenhaften Torverhältnis von 10:1. Das Unvermögen seit 10 Jahren gegen die Störche zu gewinnen ist dabei leider noch nicht mal auf das Auswärtsspielen beschränkt. Das höchste der Gefühle seitdem waren magere Unentschieden. What the fuck? Der Auswärtsfluch gegen den Schacht dauerte aber mehr als doppelt so lange. Man kann also immer noch mal eine andere Perspektive einnehmen. Das soll auch nicht heißen, dass es nicht gute Auswärtsfahrten gewesen wären. An einige denken wir richtig gerne zurück. Bis auf ein Spiel im Mai war das Wetter aber immer richtig schlecht. Die Polizei vor Ort hat sich schon warm gelaufen und erst vor einigen Tagen mit einem Großeinsatz von Bundes- und Landespolizei geübt, wie sie sich in verschiedenen Situationen in Kiel mit Fußballfans zu verhalten will. Puh. In der Liga tut sich Kiel derzeit etwas schwer und steht mit 17 Punkten auf dem 13. Platz. Erfolgreicher sieht es für sie im Pokal aus. Hier sind sie bereits im Viertelfinale angekommen, nachdem sie Wolfsburg und den HSV rausgekickelt haben. Zurück zum aktuellen Spiel. Gewinnen ist zwar nicht alles, aber wichtig und auch schön wäre es. Niemand braucht die 3 Punkte, so wie Dynamo. Dynamo Allee.
Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ihr findet alle Sendungen über Dynamo mit den wichtigsten Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens und auf welle1953.net. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.